Was gibt dir Sicherheit? Wo fühlst du dich sicher? Wenn man die Menschen um uns herum fragen würde, würde man wahrscheinlich die verschiedensten Antworten bekommen. Eine Schulter zum Anlehnen, eine Gruppe, wo man dazugehört, eine Waffe im Keller, ein Bankkonto oder Goldreserven, ein Haus, ein sicherer Arbeitsplatz oder jede möglichen Versicherungen, die es gibt. Irgendwie scheint es, Sicherheit ist so ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Vielleicht, weil wir alle mal so hilflose Kinder waren und wenn wir Angst gehabt haben, dann sind wir zur Mama oder zum Papa gelaufen. Interessanterweise gibt es aber manche Menschen, die scheinen einer Sicherheit völlig hinzugeben für das Ziel, was sie verfolgen. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat, von der Lindsay Vonn bei der Abfahrt von Olympia bei Cortina in Italien. Mit Knieprothese, dann ist sie vorher gestürzt, kaputtes Kreuzband und Meniskusschäden und was weiß ich was noch. Stürzt sie sich in die Abfahrt, später stürzt sie auch da noch, mit 115 km/h den Berg hinunter. Die einen denken sicher, na verrückt, habe ich auch gedacht, als Pfleger, wenn man weiß, was die Folgen sind von solchen Dingen. Das geht sicher schief. Aber es ist interessant, auch andere Stimmen zu hören. Und in der Zeitung habe ich gelesen vom Günter Presnick, das war der Trainer vom Dominik Thiem, der hat geschrieben, wer im Spitzensport arbeitet, weiß, dass Ausnahmekönner selten einfache Charaktere sind. Viele von ihnen sind unbequem und egozentrisch. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die nur aus solchen Persönlichkeiten besteht. Aber ich will genauso wenig in einer Gesellschaft leben, die nur nach den Regeln der Bequemlichkeit spielt. Wir brauchen die Unbequemen, damit sich etwas bewegt. Nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Nur wer kein Risiko eingeht, der wird nicht scheitern. Es ist nicht dumm, mit allem Einsatz etwas zu investieren, das eine große Chance hat, zu misslingen. Es ist die Voraussetzung, dass Großes gelingt. Habe ich sehr interessant gefunden, was er da geschrieben hat in der SN am Tag darauf, am 9.2. Lindsay Vonn hat alles riskiert für eine vergängliche Goldmedaille. Die Medaillen sind ja gar nicht mehr aus Gold, also früher waren das wirklich Goldmedaillen, also die haben wirklich einen Wert gehabt. Heute sind sie nur dünn beschichtet. Sind schon kaputt gewesen, wo sie es die Leute umgehängt haben. Im Leben von Christen geht es um viel mehr. Mir ist der Vers eingefallen im 1. Petrus 1, 6 und 7. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das vergängliche Gold, welche Rolle wird es in der Ewigkeit spielen? Egal ob Gold, Silber, Bronze oder Blech, eine Goldmedaille wird dort keine Rolle mehr spielen. Lindsay Vonn hat für ihr irdisches Ziel alles aufs Spiel gesetzt, um einmal noch ganz oben zu stehen. Und wir haben ein höheres Ziel, nämlich wirklich ganz oben. Was bist du bereit, dafür zu riskieren? Es hat einmal eine Umfrage gegeben zu alten Christen, die sind gefragt worden, was würden sie anders machen, wenn sie nochmal von vorn anfangen könnten? Und die meisten haben gesagt, sie würden viel mehr riskieren. riskieren hast, Sicherheiten aufgeben. Das Wort Risiko, ich habe nachgeschaut, es kommt wahrscheinlich, also es ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kommt es von einem Wort, was Klippe bedeutet. Eine Klippe, die was so unter der Wasseroberfläche ist und du fährst mit deinem Schiff dahin und auf einmal reißt dir den ganzen Bug auf. Das ist Risiko. Das sieht man nicht. Und das kann jedem passieren. Welche Gefahren hindern uns, ein Risiko einzugehen? Oder was hindert uns, ein Risiko einzugehen? Und ich möchte das Thema heute unter einen Vers aus die Sprüche stellen, weil ich mir gedacht habe, das zieht sich durch das ganze Kapitel 5 der Apostelgeschichte, das Thema Sprüche 29, Vers 25. Da heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Es gibt da Sicherheit, aber anders, wie die Welt sich das vorstellt. Menschenfurcht, das heißt, vor Menschen stehen oder auf Menschen vertrauen, das ist eine Klippe, das stellt eine Falle. Das ist etwas, was uns nicht weiterhilft. Und das Gegenteil von Menschenfurcht ist Gottes Furcht. Die Jünger, die haben Menschenfurcht genauso gekannt wie wir. Nach der Kreuzigung sitzen sie in einem verschlossenen Raum. Weiß ich nicht, ob sie sich in Sicherheit gefühlt haben, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben sie eher gedacht, jetzt geht es auch uns an den Kragen. Und ich glaube, das war durchaus berechtigt, der Gedanke, jetzt geht es uns an den Kragen. Weil die Apostelgeschichte ist die Missionsgeschichte. Ich finde das voll spannend. Seit wir Apostelgeschichte lesen, ist mir die Weltmission wieder wichtig geworden. Das habe ich so ein bisschen aus dem Blick verloren. Apostelgeschichte ist Missionsgeschichte. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass uns die Weltmission am Herzen liegt. Es ist die Geschichte von Menschen, die Jesus nachfolgen, die alles riskieren, die Gemeinden gründen. Und das ist voller Widerstände. Das war nie einfach und das wird auch nie einfach sein. Widerstände von außen und von innen. Oder bei unserem Thema zu bleiben, voller Unsicherheiten. Nach Pfingsten verkündigen die Apostel ohne Furcht das Evangelium. Da ist was passiert bei einer. Wir lesen nur in Kapitel 4 die Verse 33 bis 35, weil das der Einstieg eigentlich ist in unser Thema, Apostelgeschichte 4, 33 bis 35. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Mit großer Kraft legten sie Zeugnis ab. Sie waren dem Auferstandenen begegnet und noch mehr. Ihre leeren Hände waren gefüllt worden. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, die Kraft Gottes vom Himmel. Aber die Nachfolge war ein riesengroßes Risiko. Für jeden Christen. Sie haben schon beschlossen gehabt, wer Jesus nachfolgt, der wird aus der Synagoge ausgeschlossen, damit aus der Gemeinschaft, vom Sozialsystem, von jeder Hilfe, die sie eigentlich gehabt haben. Und wahrscheinlich ist aus praktischer Not heraus so eine Art christliches Sozialsystem entstanden. Sie haben angefangen, ihre Sicherheiten zu verkaufen, die Äcker, die Häuser, was zusätzlich gehabt haben, und haben angefangen, die plötzlich verarmten Christen zu unterstützen. Und ich glaube, das ist keine Nebensache. Wenn wir die Bibel lesen, einander helfen, für die Schwachen da zu sein, für die, die in Not geraten, ist total wichtig. Mir ist eingefallen in Jakobus 2, Vers 15 und 16, da heißt es: Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen: Geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Dem anderen zu helfen, ist niemals Nebensache. Und sogar heißt es, dass man anfangen soll, den Brüdern und Schwestern zu helfen. Oder in Kapitel 6, da werden sogar 7 geisterfüllte Männer eingesetzt, unter anderem auch der Stephanus und der Philippus, die ja Evangelisten waren, um die Tische der Witwen zu bedienen. Und sie sind noch nicht herumgelaufen wie so Könner und haben da die Sachen am Tisch gebracht, sondern sie haben sich darum gekümmert, dass die genug Geld zum Leben haben, dass sie versorgt sind. Wir würden heute sagen, dass sie Rente haben. Die Nachfolger von Jesus fangen an, ihre Sicherheiten zu verkaufen und anderen zu helfen. Aber nicht alle mit aufrichtigen Herzen. Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 11. Jetzt kommen wir zum Thema. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat das Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so und so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Hananias und Sapphira waren Christen geworden, Nachfolger Jesu. Menschen, die den Weg mitgegangen sind, so wie sie es genannt haben, den Weg. Und sie verkaufen ein Gut, so wie die anderen das auch gemacht haben. Andere übersetzen ein Grundstück, vielleicht mit Haus. Warum haben sie das Grundstück besessen? Ich denke, Sicherheit für schlechte Zeiten. Goldreserven und Sparbücher hat es damals nicht gegeben. Und so war das ja ein Notgroschen. Was war böse am Handeln von Hananias und Sapphira? Dass sie nur einen Teil gegeben haben? Na, das sagt der Text ganz eindeutig. Das war nicht das Problem. Das hätten sie machen können. Sie hätten einfach einen Teil oder es hätten auch gar nichts geben brauchen. In Vers 4 heißt es, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Gott achtet Privateigentum. Und ich glaube, das ist sogar total wichtig, dass Gott Privateigentum achtet. Das ist ein Stück weit unsere Freiheit, die wir haben. Zwei Gebote sprechen davor. Du sollst nicht stehlen, also gehört es dem anderen. Du sollst nicht begehren, also gehört es auch dem anderen. Und auch der Zehnte spricht davor. Ja gut, wenn ich den zehnten Teil Gott geben soll, dann gehören ja 90% mehr, oder? Und das ist ganz schön viel. Die Gemeinde ist keine geistliche Kolchose oder eine kommunistische Gemeinschaft. Besitz ist nichts Böses, sondern Gott steht uns das zu. Warum verkaufen Sie den Acker? Und ich denke, darin steckt das Problem. Vielleicht wird man halt sagen, Gruppenzwang. Das haben alle gemacht und wir machen das auch. Aber gemäß von unserem Bibelvers würde ich eher sagen, Menschenfurcht stellt eine Falle. Und wie oft haben wir schon Sachen gemacht vor den Augen von Menschen? Da sage ich nicht auf euch, sondern auf mich. Sie haben so getan, als hätten sie alles gegeben, aber in Wirklichkeit haben sie sich Sicherheiten geschaffen. Und Hananias und Sapphira haben sie abgesprochen. Ein abgekartetes Spiel. Und ich glaube, das ist die große Gefahr von Erweckungszeiten. Wenn viele sie bekehren und wenn viele sie taufen lassen, dann sind auch viele dabei, die mitmachen. Und ich glaube, das ist immer so. Das geht gar nicht anders, weil wir Menschen so sind, weil wir immer so ein bisschen mit dem Strom mitschwimmen. Stellt sich dann nach Zeiten außer, was echt ist und was nicht. Die Nachfolge oder der Nachfolger ersetzt sein Vertrauen auf Gott. Und das scheint nach außen hin ein Risiko zu sein. Weil Menschen verstehen das nicht. Das ist ja voll dumm, wenn du das machst. Der gottesfürchtige Mensch, er weiß, sein Gold und sein Geld, das kann er nicht essen, wenn mal eine Not kommt. Und deshalb sind Gottes Zusagen seine Lebensversicherung. Der Petrus, der hat das Thema voll gut kennt. Er ist ja volles Risiko eingegangen. Lesen wir mal Matthäus 19, den Vers 27 und dann den Vers 29. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Und Jesus sagt in Vers 29, ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Der Petrus, er war volles Risiko gegangen. Er ist mit Jesus herumgezogen. Der Charles Dutt war Millionär in England. Und er ist Christ geworden. Und er hat sich gedacht, das Risiko gehe ich ein. Er hat angefangen, seine Millionen zu verschenken und ist als Missionar nach Afrika gegangen. Und das war ein berühmter Mann, der ist in der Zeitung gestanden, den hat jeder kennt. Und dann haben sie gesagt, was macht er denn da, was soll denn das? Und dann hat er gesagt, die Bank von England ist uns ein zu großes Risiko. Er kriegt 10.000% von Gott versprochen für das, was er hergibt. Weil hundertfach, das sind nämlich 10.000%, ich weiß nicht, ob wir das genauso umrechnen dürfen, aber ganz schön mutig, oder? Volles Risiko. Und Gott hat ihn voll gesegnet. Ganz viele Kannibalen haben durch ihn zum Glauben gefunden. Bei Hananias und Sapphira ist es umgekehrt. Die gehen nicht volles Risiko, die gehen voll in die Falle. Und wisst ihr, wer der oberste Fallensteller ist? der reibt sie die Hände. Und interessanterweise passiert einer genau das, wovor sie Angst haben. Wofür sie sich Sicherheiten schaffen wollten. Sie laufen voll auf die Klippe auf und zerschellen. Der Petrus erfindet nur strenge Worte. Nicht Menschen habt ihr betrogen, sondern Gott. Und das war das Problem. Sie hätten sie ja behalten dürfen, aber sie haben gelogen. Und Lügen ist uns Christen nie erlaubt. Der Hananias erhört es und fällt tot um. Und kurz darauf seine Frau genauso. Furchtbar. Irgendwie schafft uns die Stelle Unbehagen. Warum handelt denn Gott so streng? Wer von uns darf denn noch da sitzen, wenn Gott in unserem Leben so gehandelt hätte? Ich glaube, Gott möchte ein Beispiel setzen, ein Exempel, was keiner vergisst, ein warnendes Beispiel, wie immer in den Anfängen interessanterweise. Denkt zurück an den Berg Sinai, wo es am Gipfel oben gebrannt hat, wo Blitze und Donner herabgekommen sind, wo es geraucht hat und wo sie die laute Stimme Gottes gehört haben und er die 10 Gebote gesprochen hat. Die haben sie gefürchtet. Ja, wieso handelt denn Gott so? Wieso macht er ihnen Angst und Schrecken? Weil er zu ihnen sagt, passt auf, wenn ihr die Gebote brecht, ich bin ein gerechter und strenger und heiliger Gott. Oder denk mal an den Usa, wie der David die Bundeslade heimholen lässt in den Tempel. Ja, das war ja eine gute Sache. Aber sie haben auf was vergessen, oder? Und haben die Bundeslade auf den Ochsenwagen aufgestellt und haben das alles ein bisschen locker genommen und nicht so gemacht, wie der heilige Gott es angeordnet hat. Warum handelt Gott so bedrohlich? Ist Gott kein liebender Vater? Doch, er möchte uns bewahren zu sündigen. Er möchte uns bewahren vor dem ewigen Tod. Welches Kind lauft denn gern zum Vater, wenn es ungehorsam war? Kennt ihr eins? Die Furcht vor Gottes gerechter Strafe hat sie bewahren sollen. Und es ist Gottes Furcht. Pass auf, Heuchelei ist Gott ein Gräuel. Und auch in unserem Text lesen wir genau das. Apostelgeschichte 5, Vers 5. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Und Vers 10 und 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Das hat sich herumgesprochen. Die Gemeinde ist Gottes heilige Braut. Sie präsentiert Gottes Herrlichkeit auf Erden. Und Hananias und Sapphira, sie sind die Salzsäule ihrer Zeit geworden. Ein abschreckendes Beispiel, passt auf. So geht es dem, der Gottes Heiligkeit mit Füßen tritt. So geht es dem, der umdreht von seinem Weg mit Gott. Und natürlich hat auch noch die Angst mitgespielt, von der Synagoge ausgeschlossen zu werden und von dem Sozialsystem. Angst ist übrigens ein schlechtes Mittel, um Menschen zusammenzuhalten. Auf der Welt geht es ja nicht anders. Die Pax Romana oder was es gegeben hat, die Despoten arbeiten immer mit Angst. Immer. Immer mit Unterdrückung. Wenn die Leute sich nichts mehr trauen, dann haben wir es im Griff. Aber auch in den Religionen und in unserem Text beim Hohen Rat der Juden arbeiten sie genau nach demselben Schema. Lesen wir weiter. Verse 17 und 18. Der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt, und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Widerstand, diesmal von außen. Sie sperren die Apostel ein ins Gefängnis. In öffentlichen Gewahrsam hast es in meiner Übersetzung. Das ist wie so ein drohender Zeigefinger. Passt auf, so geht es denen, die mit Jesus gehen. Sie machen Angst. Aber der Herr, er dreht den Spieß um. Nämlich, wer auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. In Sicherheit? Sie waren ja sicher verwahrt, aber nicht in Sicherheit. Gott startet ein neues Exempel, ein neues Beispiel. Und da lesen wir weiter, Kapitel 5, Vers 19 bis 26. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israel zusammen und sandten ins Gefängnis, um sie vorführen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis. Und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Jetzt sitzen der Hohepriester und die Sadduzäer in der Falle. Menschenfurcht stellt eine Falle. Was war denn eigentlich ihr Ziel gewesen? Ihr Ziel war eine irdische Goldmedaille. Sie wollten das Ansehen und die Ehre und die Macht des Volkes genießen. Und jetzt waren sie schwer in Bedrängnis. Jetzt trat sie der Spieß um. Es heißt, sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Jetzt geht es uns an den Kragen und nimmer den anderen. Despoten, die andere unterdrücken, die leben immer in Angst. Ich habe mir gehört vom Saddam Hussein, der ist in einem Saal gewesen, ein Riesenbankett, und sie haben da gespeist und getrunken, und auf einmal ist das Licht ausgegangen in dem Saal. Und wie das Licht wieder angegangen ist, ist der Saddam Hussein unterm Tisch gesessen. Ja, warum? Der hat genau gewusst, was jetzt passieren kann. Jetzt geht es mir an den Kragen, wenn es blöd hergeht. Und dem Hohen Rat ist es jetzt genauso gegangen. Seit der verflixten Sache mit Jesus ist einfach alles schiefgegangen. Alles. Jetzt hängt uns das immer nur noch. Jetzt haben wir ihn endlich los. Was sollen wir denn tun? Zurück zu den altbewährten Mitteln. Druck ausüben, Angst machen, drohen. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Lies mal weiter, ab Vers 27. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor dem Hohen Rat, und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Die Jünger, sie stehen vor der geistlichen Führungselite Israels. Und was machen sie? Sie predigen einer das Evangelium. Genau das, was sie einer gerade verbieten wollen. Unglaublich. Haben sie Angst? Lassen sie den Mund verbieten? Warum denn nicht? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die geistliche Führungselite, sie steuert auf ein Riff zu. Und die merken das. Und das Riff ist nichts Geringeres als der Stein des Anstoßes, der unser Eckstein geworden ist. Unbequem stehen die 12 Apostel vor Erna. Und da fallen mir die Worte von Bresnik wieder ein. Wir brauchen die Unbequemen, damit sich etwas bewegt. Nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Nur wer kein Risiko eingeht, wird nicht scheitern. Es ist nicht dumm, mit allem Einsatz etwas zu investieren, das eine große Chance hat zu misslingen. Das hat es bei uns gar nicht. Unser Werk wird nicht misslingen. Es ist die Voraussetzung, dass Großes gelingt. Die Lindsay Vonn hat für vergängliches Gold alles riskiert. Der ihr Fuß ist voll im Eimer. Solche Schrauben sind da drinnen, wirklich. Wenn die geschraubt werden, das ist furchtbar eigentlich. Voll im Eimer. Der Petrus und die Apostel, sie riskieren alles für den Herrn, für das ewige Gold. Ist das weise? Was riskierst du, um Menschen Jesus zu bringen? Was riskierst du? Vielleicht sagst du, das kann ich nicht. Ich kann nicht reden. Und das haben schon Prominentere vor dir gesagt. Ich bin vor kurzem krank gewesen. Und ihr wisst ja, Krankheitszeiten sind Segenszeiten. Und ich liege mit Fieber im Bett und habe nichts tun können und muss endlich mal Ruhe geben und habe Zeit zum Nachdenken. Pick da genau an der Wand vor mir ein Bild von meiner Familie, was ich im Urlaub gemacht habe. Meeresstrand, die Sonne geht unter und da geht meine Familie den Meeresstrand entlang. Nur schwarze Umrisse von meinen Kindern und meiner Frau. Und mir ist natürlich das eingefallen, wie ich damals in Thailand dem Meer entlang spaziert bin, wie es schon finster war und mir die 2 Mädels angesprochen haben und von Jesus erzählt haben. Und auf einmal, wir waren an müssen. Verdankbarkeit. Und mir ist bewusst worden, dass die Joyen, das 20-jährige Mädel, den Mut gehabt hat, auf mich zuzugehen, mir einen Zettel in die Hand zu drücken und mir von Jesus zu erzählen. Ich bin so dankbar geworden. Da war noch 2 Mädel dabei, eine Thailänderin. Joyen, das war eine Neuseeländerin. Und die 2 Mädels, ich wollte es ja verlegen machen, die eine. Hat es erzählt, der Freund von ihr, der schreibt Lieder für Jesus und sie war halt hübsch und hat gesagt, ja, singst, mache ich dann vor von die Lieder. Und dann hat sie dann mit zittriger Stimme zum Singen angefangen. Und war voll mutig. Und ihre leuchtenden Augen noch. Aber ich sag's euch, die 2, die haben so gut wie alles falsch gemacht. Wisst ihr, was die gesagt haben zu mir? Die haben gesagt, we love you. Ich war ja mit 26 Jahren und glaubt ihr, dass mich das beeindruckt hat? We love you. Das ist mir durch und durch gegangen. Die haben keine Ahnung gehabt, dass da Selbstmordgedanken in meinem Kopf sind und dass ich nur mehr überlegt habe, wie ich mir das Leben nehme. Die Joyen hat mir Jesus gebracht. In all ihrem Versagen. Sie hat mit mir gebetet, dort am Strand. Und ich habe in dem Gebet mein Leben Jesus anvertraut und bin jetzt seit über 30 Jahren mit ihm unterwegs. Und er hat mich gerettet. Am Missionstag ist da, wo ich gerade stehe, die Agathe gestanden. Die lebt jetzt in einem muslimischen Land. Ich habe die Agathe vor 25 Jahren in Spanien kennengelernt. Da sind wir vom Postkasten zu Postkasten gegangen und haben Zetteln eingeschmissen, dass man sich einen Kalender bestellen kann. Und sie hat mir erzählt von ihrer Bekehrung. Und dann hat sie mir erzählt, das habe ich nie vergessen, sie hat mit der Hand Zetteln geschrieben, einen Bibelvers oder so und kurz die Botschaft erklärt. Ich weiß nicht wie viele, 10, 20, 30 Zetteln geschrieben. Und die hat es dann verteilt. Und dann hat es ganz betroffen reingeschaut und dann hat es gesagt, Gott ist so gnädig. Durch die Zetteln hat sie eine junge Frau bekehrt. Und mit der hat sie sich dann getroffen zum Bibellesen. Kannst du das? Kannst du ein Lied für Jesus singen? Kannst du einen Zettel schreiben? Wäre es nicht besser für Jesus, alles zu riskieren? Was können wir denn verlieren? Unser Gesicht? Unsere Sicherheit? Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Das haben die erlebt. Ein Engel, klack, klack. Und sie waren vom Gefängnis draußen. Unglaublich. Und sie predigen im Tempel des Evangeliums. Voll mutig. Glaubt ihr, dass sowas anziehend ist? Der Hohe Rat, sie haben nur mehr einen Gedanken. Die müssen weg. Das ist ja ein letzter Tag. Wie bringen wir es um? Ja, davor haben wir alle Angst, oder? Ihr nicht. Aber der Tod, das ist schon so was Komisches. Aber wieder nimmt die Sache ganz eine überraschende Wende. Lesen wir Verse 34 bis 39. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und er befahl die Leute, für kurze Zeit hinauszugehen. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, also der Messias wahrscheinlich, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Unglaublich. Jetzt steht einer auf aus ihren eigenen Reihen. Und der Gamaliel, das war nicht irgendwer. Das war ein weiser und angesehener Mann. Der Lehrer von Paulus. Und irgendwie wirkt er voll aufrichtig. Vielleicht hat er auch später zum Glauben gefunden. Wissen wir nicht. Er sagt, wenn dieses Werk von Gott ist, könnt ihr es nicht zugrunde richten. Ich finde es gewaltig, dass er das überhaupt in Erwägung zieht, dass er den schwersten Fehler mitgetragen haben könnte, den je Menschen gemacht haben, den Messias zu kreuzigen. Das sagt viel über den Gamaliel aus. Glaubst du, dass irgendjemand Gottes Werk hindern kann? Hat es gestimmt, was der Gamaliel da gesagt hat? Glaubst du, dass Gott meine unbeholfenen Worte, mein Gestammel, gebrauchen kann? Glaubst du das? Hat er die Cheyenne und die Agathe gebrauchen können? Ich finde es so schön, er gebraucht ganz oft die, die sich gerade bekehren, die, die was noch nicht viel wissen, die, die was nicht viel kennen. Der Mut der Apostel hat äußerlich gesehen schlimme Folgen, aber für die Ewigkeit ein Riesensieg, eine Goldmedaille für den Himmel oder im biblischen Jargon Kronen, die sie vor Gott niederlegen werden. Lesen wir nur die Verse 40 bis 42. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Da sind leider auch schon gestorben durch die Schläge, 39 Schläge, das war furchtbar. Und sie entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus, als den Messias zu verkündigen. Sie hörten nicht auf, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Kennst du die Freude? Das ist eine Freude, die überhaupt nicht logisch ist. In den Augen der Welt völlig dumm ist. Völlig dumm. Zu mir hat mein alter Mann gesagt, Thomas, du tust mir voll leid. Für was verschwendest denn du dein Leben? Und er hat richtig traurig reingeschaut. Ich habe ihm wirklich leid dann. Für was verschwendest du dein Leben? Es ist die Freude des Gehorsams. Es ist die Freude derer, die die Komfortzone ihrer Couch verlassen und für Jesus losziehen. Das heißt übrigens Nachfolge. Für Jesus losziehen. Ganz egal, was euer Auftrag ist, das weiß ich nicht. Und dem schenkt Gott Freude. Hast du Freude? Paulus schreibt aus dem Gefängnis, freut euch im Herrn alle Zeit. War das logisch? Würde ich das schreiben aus dem Gefängnis? Und der Petrus, der schreibt später ganz ähnliche Dinge. 1. Petrus, Kapitel 4, Verse 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Und mit dem möchte ich aufhören. Mit der Ermutigung, lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht abhalten, für Jesus alles zu riskieren. Spring aus der Stadthütte in die Abfahrt. Nicht wie die Linz, Yvonne. Das möchte ich dir nicht raten. Nicht, dass dann alle geschraubt und genagelt hat und dann kommt es zu mir. Nein, im Glauben für Jesus. Wer wagt, gewinnt. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen.